Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Marek hier von Pulsch. Heute bin ich in Hochheim am Main. Das ist etwa eine halbe Stunde südwestlich von Frankfurt am Main. Ich sitze heute zusammen am Tisch mit Christian Weilbecher. Guten Morgen, Christian.
Guten Morgen, Marek.
Christian, du bist Physiotherapeut, Heilpraktiker und Master of Science Sports Physiotherapy, habe ich gelesen. Und du hast im Sommer das Zentrum Homine gegründet und wir von Pulsch haben auch ein paar Sachen mit ausstatten dürfen. Erzähl mal, was ist deine Vorgeschichte? Wie kamst du dazu, eine eigene Praxis zu eröffnen? Wann war für dich klar, dass du den Schritt in die Selbstständigkeit gehen willst?
Ja, das war eigentlich eine sehr lange Geschichte, muss man sagen. Ich bin jetzt seit 10 Jahren im Beruf, seit 11 Jahren. Mhm. Und habe physiotherapeutisch schon in vielen verschiedenen Praxen gearbeitet. Kleine Zwei-Mann-Praxis, Reha-Zentrum, größeres, ambulante Rehabilitation. Mal ein Jahr im Leistungssport in Gießen, im Basketball. Und dann war ich ganz lange Lehrer gewesen. Und habe dann gemerkt, dass mir so die Stories ausgehen für meine Schüler. Mhm. Dass ich die alle vergessen habe. Und dann wollte ich wieder in die Praxis rein und wollte das Wissen, was ich über die Zeit angesammelt habe, auch Patienten wieder anwenden und einfach auch wissen, ob es funktioniert, weil ich ganz neugierig auf so Dinge bin. Ja, und dann habe ich mich noch einmal anstellen lassen und dann habe ich mir gedacht, das ist so die letzte Chance, entweder klappt das da mit der Anstellung oder nicht. Mhm. Und dann habe ich leider doch gemerkt, dass es unter den Voraussetzungen in der Anstellung nicht klappte. Ich würde heute von mir sagen, dass ich ein ziemlich schlechter Angestellter bin. Mhm. Ja, und dann musste ich versuchen, mich selbstständig zu machen. Dann habe ich ein bisschen gesucht hier im Ort, weil der Luxus, nicht weit fahren zu müssen, zu einer Arbeitsstätte ist noch ein ganz großer. Und dann hatte ich riesen Glück, hier jetzt hier das Gebäude zu finden und ja, jetzt, wie du sagtest, seit Sommer öffnen zu dürfen.
Mhm. Super. Wenn du sagst, du warst Lehrer, also so klassisch Schullehrer?
Oder? Nee, Berufsschullehrer.
Okay.
In der Berufsfachschule für Physiotherapeuten. Also ich bilde die werdenden Physiotherapeuten sozusagen aus. Das mache ich auch immer noch. Mhm. Wie gesagt, teilweise Vollzeit. Ich habe auch schon in verschiedenen Schulen gearbeitet. Mhm. Aber immer in Ausbildungsstätten, hatte jetzt einmal einen Lehrauftrag gehabt in Fulda für ein Semester. Ansonsten immer in der Ausbildung und das mache ich immer noch zweimal vormittags.
Mhm. Und worauf ich natürlich eingehen muss, auf das schlechte Angestellte. Das interessiert mich. Was zeichnet einen schlechten Angestellten aus? Sind das die gleichen Punkte, die auch einen guten Unternehmer auszeichnen, dass er ständig Fragen stellt und nervt, oder?
Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, genau. Okay. Dass man nicht zufrieden ist, okay, mit dem, wie es so läuft und dass man verbessern möchte und dass man einfach dargelegte, in Anführungsstrichen, Gesetze gerne mal hinterfragen muss. Mhm. Aber auch bereit ist zu sagen, dass man schlechte Entscheidungen getroffen hat. Mhm. Ich denke, Entscheidungen treffen ist immer ganz wichtig. Für den Moment ist es meistens die beste. Und dann kann es durchaus mal sein, dass man im Nachhinein sagt, ah, das war jetzt damals nicht die richtige, aber zu dem Zeitpunkt schon. Mhm. Dann muss man für nächstes Mal einfach was Neues suchen. Aber es ist vollkommen richtig, dass man zu viele Fragen stellt und unbequem ist und vielleicht, mhm, auch mal seine Kollegen ein bisschen schützen möchte vor irgendwelchen Dingen, die passieren und, mhm, das mögen viele klassisch genannte Arbeitgeber nicht so sehr.
Okay, gut. Eine Frage, die ich immer stelle, wie wurdest du auf Pulsch aufmerksam? Ich glaube, es waren irgendwie von Kunden von uns, die auch im Profibasketball arbeiten, oder?
Auch, ja. Also Pulsch kenne ich auch schon, ich würde sagen, fast so lange, wie Pulsch besteht vielleicht.
Okay, schön.
Ich weiß auf jeden Fall auch, dass ich damals zu meiner Masterthesis im Studium eine Anfrage bei Pulsch einfach mal gestellt habe, ob eine Ausstattung. Das hat damals leider nicht geklappt. Mhm. Und so habe ich aber immer, ich war auch mal auf der Athletikkonferenz gewesen, ich glaube auf der ersten sogar,
okay,
spätestens auf der zweiten war ich als Teilnehmer gewesen. Mhm. Und ja, bin einfach sehr interessiert und verfolgt, was gibt es da für innovative Gerätschaften, was für neue Möglichkeiten. Und da ist Pulsch immer auch recht weit vorne, mhm, und deswegen gucke ich da immer ganz gern, was die so haben und so anbieten und so machen. Mhm. Und natürlich kann man auch so ein bisschen ja, die Kollegen einfach mal begutachten, was bauen die so auf bei sich, weil das wird ja mal wunderbar präsentiert, das ist ganz wichtig.
Auf deiner Website habe ich gelesen, dass ihr so auf, ja, drei Säulen steht oder so, so drei Leistungsspektren gibt, Physiotherapie, Training und KPNI. Unter den ersten beiden kann man sich auch sowas vorstellen, ne? Physiotherapie, Training, weiß man ungefähr, was da passiert. KPNI haben vielleicht manche Zuhörerinnen noch nicht gehört und erzähl mal, was genau ist es und vor allem nimm du mir es bitte ab, den Zungenbrecher auszusprechen, was sich, ja, in der KPNI verbirgt.
Und KPNI ist schon die Abkürzung für eigentlich noch viel mehr. Also hinter KPNI steht klinische Psycho-Neuro-Immunologie und da steckt schon im Prinzip alles der Fachgebiete, so ein kleiner Austeil, kleiner Teil dran. Mhm. Das klinisch kommt daher, wenn man das übersetzen möchte, ist, dass es eigentlich angewandt ist. Denn im Holländischen steht klinisch mehr für die Anwendung, also am Patienten, und nicht so sehr unbedingt an Krankheit gedacht, vielleicht so wie in der deutschen Sprache. Und die PNI, also die Psychoneuroimmunologie, ist eine Wissenschaft, die in den USA von Psychologen, deswegen haben die sich bestimmt auch als erstes hingeschrieben, entwickelt worden ist, die festgestellt haben, dass psychiatrische Erkrankungen, wie zum Beispiel eine Depression, auch physiologische Ursachen haben können. Zum Beispiel eine Entzündung, vielleicht ein bakterieller Infekt, vielleicht auch heutzutage schaut man auf Darmebene, Mikrobiomebene danach. Und in der klassischen Psychotherapie findet das nicht statt. Da wird dann Gesprächsverhaltenstherapie, Tiefenpsychologie gemacht, also das sehr geistig gesehen, aber dass es auch eine körperliche Verbindung dazu gibt, das haben die Psychoneuroimmunologen entwickelt. Und heute muss man das ja noch deutlich erweitern, denn Soziologie spielt eine Rolle. Also das Leben mit der Umwelt, das Leben mit anderen Menschen kann für eine Krankheit sorgen. Mhm. Gegebenenfalls auch das Hormonsystem, das endokrine System kann für eine Erkrankung sorgen. Die Bewegung kann für eine Erkrankung sorgen. Viren, das wissen wir heute, kann für eine Erkrankung sorgen. Und das alles steckt damit drin und man ist in der Psychoneuroimmunologie immer auf der Ursachensuche. Also es kommt ein Patient mit einer Erkrankung und dann schaut man, warum hat er die eigentlich? Und in der klassischen Herangehensweise, jetzt sagen wir mal in der Schulmedizin, aber eigentlich sind wir auch in Anführungsstrichen Schulmediziner, wenn man so möchte, kommt derjenige, hat erhöhte Blutzuckerwerte zum Beispiel, das ist ein Beispiel auch auf meiner Homepage zum Beispiel, hat erhöhte Blutzuckerwerte und der Arzt diagnostiziert ihm einen Diabetes, Diabetes mellitus Typ 2, und ab dem Zeitpunkt wird dann der Diabetes behandelt mit Insulin oder mit Medikamenten oder sowas. Und wir in der PNI gucken eigentlich zurück, wie kam es zu der Situation, dass der jetzt ab heute einen Diabetes haben darf. Und also ich beglückwünsche die Patienten dazu, weil sie meistens hoffentlich ein bisschen älter sind, 50, 60, und da bis dahin ja ein leckeres Leben hatten. Haben leckere Sachen getrunken, haben guten Kuchen gegessen, haben meistens sich nicht viel bewegt, hatten wahrscheinlich einen stressigen Job und so. Und einfach gesagt, müsste es ja mit dem Teufel zugehen, wenn man das Leben auf 180 dreht, dass die Erkrankung noch einen Grund hat, da zu sein. Und das sehen wir in der PNI, dass wenn Patienten es schaffen, ihren Lifestyle zu verändern, sich mal zu bewegen, mal was Gescheites zu essen, aber auch gute Gedanken zu haben, sich mit Freunden zu umgeben, ja einfach Spaß auch am Leben zu haben, dass sich Dinge anders entwickeln können, sodass man Krankheiten schulmedizinisch nicht mehr feststellen kann. Und ich bin so gestrickt und sage, wenn man keine Symptome sieht, dann ist die Krankung ja auch nicht da. Und wenn der Diabetiker zwar offiziell den Diabetes hat, aber seine Blutzuckerwerte sind normal, dann hat er für mich auch keinen Diabetes mehr.
Toll. Also ist das so, neudeutsch kann man auch so Lifestyle-Management dazu sagen?
Lifestyle-Management, das ist ein Teil der Intervention, genau. Also sicherlich ist bestimmte Lebensweisen ein Thema, Ernährung ist immer ein Thema. Wir arbeiten auch mit Mikronährstoffen, dass man ganz gezielt bestimmte Substrate, Magnesium, Vitamin D in bestimmten Dosen auch gibt, Omega-3-Fettsäuren oder sekundäre Pflanzenstoffe, um bestimmte Wirkung zu haben. Wir arbeiten mit Präbiotika und Probiotika, dass wir die Darm, das Darmmikrobiom oder auch das Mundmikrobiom wieder auf Richtung bringen, dass da kein krankheitsauslösender Reiz ist. Manchmal muss man dem Patienten empfehlen, seine Zähne zu sanieren, weil das vielleicht ein ständiger Trigger ist. Manchmal muss man auch empfehlen, den Job zu wechseln, weil der krankmachend ist. Und die Patienten wissen das alles. Also die Lösung liegt bei den Patienten. Nur manchmal muss es ihnen verdeutlicht werden. Und in der PNI, deswegen, das hast du gesehen, als du hier rumgegangen bist vorhin, als wir uns das alles angeguckt haben, in jedem Raum ist eine Flipchart, beziehungsweise ein Whiteboard. Ich habe hier ein ganz großes, vor dem wir ja gerade sitzen. Und das ist immer, dass ich darauf rummale und erkläre und den Patienten genau erkläre, warum so Dinge sind, wie sie sind. Also sehr biochemisch teilweise auch. Denn nur wenn wir verstehen, warum Dinge, wie sie sind, dann sind wir auch bereit, es zu ändern. Weil wir können ja mal auf die Straße gehen, das kann ich jedem auch mal empfehlen. Und wenn Sie einen Rauchenden sehen, einfach mal fragen, hör mal auf zu rauchen. Das wird er nicht machen. Aber wenn wir ihm vielleicht erklären können und auch Übergewichtigen erklären können, warum das passiert ist, und manchmal ist es gar nicht das viele Essen. Es gibt immer Gründe auch, warum Menschen viel essen müssen. Und wenn Sie das mit verstehen, dann sind Sie bereit, auch Änderungen zu machen.
Ich habe das auf deiner Website gelesen, auch, ist mir auch wie Schuppen von den Augen gefallen. Dieser Begriff Deep Learning hat mir auch gefallen, den du da verwendest. Kommt ja eigentlich aus der Softwareentwicklung oder aus der künstlichen Intelligenz, dass das da verwendet wird, dass man Sachen einfach ganz tief verstehen muss, bevor man eine Änderung einleiten kann. Ne? Und daran arbeitest du dann.
Genau, richtig. Bei Schmerzpatienten wissen wir das auch und das ist auch was, wo wir Physiotherapeuten das tatsächlich benutzen. Also gibt es dann Verbindungen auch zur Physiotherapie, dass wir Patienten erklären, wie Schmerzen entstehen, wie sie funktionieren, vielleicht auch, wie Schmerzmittel wirken oder Entzündungshemmer wirken, dass die Patienten wieder selbst lernen, auch Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger und großer Teil der Therapie. Deswegen halte ich auch alle meine Mitgestalter hier an, immer den Patienten zu erklären, was sie eigentlich haben.
Ich war ganz happy, dass ich auf deiner Website auch was von Foto und Film gelesen habe. Ich bin ja begeisterter Fotograf. Habe das Wort Filmmedizin gelesen. Du beschreibst es ganz schön, dass so sozusagen ein Foto ist der Ist-Zustand der jetzigen Situation, in der dein Patient sich gerade befindet. Und der Film des Lebens, sage ich mal, ist der Weg, der da hingeführt hat zu diesem Momentaufnahme oder Foto. Hat mich so ein bisschen erinnert an dieses Ratgeberbuch von John Strelecki, der schreibt ja auch vom Museum des Lebens. Ne? Wenn man sich vorstellt, dass am Ende des Lebens ein Museum von seinem eigenen Leben steht, welche Fotos sollen denn in dem Museum hängen? Beschreib mal, wie arbeitest du da mit den Leuten? Also wie macht ihr einen Film und wie macht ihr das Foto? So.
Das funktioniert alles über die Anamnese erstmal, dass ich die Patienten erstmal frage, warum sie jetzt eigentlich hier sind, was sie genau stört. Dann sagen manche, ja, mein Blutdruck ist 160 zu 120, aber ich nehme schon 5 Blutdruckmedikamente. Oder die haben eine schlechte Schlafqualität und sagen, ah, ich wache morgens immer auf und irgendwie klappt das alles nicht, ich fühle mich erschöpft. Und das ist letzten Endes der Ist-Zustand, das Foto mit dem Problem, mit dem sie gerade da sind. Das könnte auch die Diagnose Diabetes mellitus Typ 2 sein. Ja. Und dann gehen wir praktisch das Leben so ein bisschen rückwärts. Wir fangen an zu überlegen, was gab es? Gab es irgendwelche Infektionen und Krankheiten in letzter Zeit, im letzten Jahr? Gab es in bestimmten Lebensphasen Situationen, stressige Situationen, Jobwechsel und so weiter? Gab es da vielleicht irgendwelche bestimmten Ernährungsweisen in bestimmten Situationen des Lebens? Und das geht so weit zurück, dass wir letzten Endes die Kindheit beleuchten, dass wir die Geburt beleuchten und dass wir die Schwangerschaft von Mama beleuchten. Weil all da, das ist dann das Thema Epigenetik, spielt dann da eine Rolle, dass wir dann da schauen, ob da Einflussfaktoren sind. Und ich möchte nicht den Foto oder das Foto therapieren, sondern ich möchte den Film therapieren. Und überall, wo ich praktisch so ein Hitting Point finde, an dem möchte ich ansetzen. Und dann ist das vielleicht eine Ernährungsintervention, dann ist das vielleicht eine Atemintervention, dann ist das möglicherweise auch, letztens habe ich einem Patienten gesagt, und dann haben wir das auch psychologisch erarbeitet letzten Endes, dass er sich mit seinen Kollegen auf dem Weihnachtsmarkt mal treffen muss. Und haben genau festgelegt, wann, wie, mit wem, wen er fragt, um eine Möglichkeit zu finden, dass man es macht. Weil wenn ich einfach sage, geh da mal hin, dann sagt er, nö. Und wir haben das gut erarbeitet und jetzt habe ich die Rückmeldung auch schon bekommen, dass das auf jeden Fall schon geplant ist und feststeht, weil das auch ein Teil ist seiner Intervention letzten Endes.
Mhm. Du hast gerade das Wort Epigenetik gesagt im Zusammenhang mit Schwangerschaft, das habe ich noch nie gehört.
Was bedeutet okay. das? Wenn wir das, da gibt es viele Möglichkeiten, das zu erklären. Nehmen wir zum Beispiel mal ein Buch beispielsweise und das Buch hat mehrere Sprachen und das Buch ist unser genetischer Code, da steht alles drin. Wir brauchen aber erstmal nur die deutsche Sprache. Das heißt, ein ganz großer Teil von unserem genetischen Code ist erstmal nicht für uns relevant. Die deutsche Sprache ist die wir lesen, aber jeder liest sie auch ein bisschen anders. Jeder interpretiert ein bisschen was anderes rein. Jeder markiert vielleicht andere Worte und streicht andere Worte dran. Und letzten Endes ist das der Umgang mit unseren Genen an sich. Man kann das auch so sich überlegen, je häufiger wir Gene benutzen, desto markanter wird das, dass wir sie benutzen. Und dann können wir beispielsweise bestimmte Enzyme besser produzieren oder nicht mehr produzieren, weil wir sie auch nie produzieren. Und wenn wir es nicht machen, verlernen wir das. Und heute weiß man, dass das bis auf genetische Ebene, epigenetische Ebene sogar zurückgeht. Und da gibt es hervorragende auch Versuche mit Ratten beispielsweise, wo die mütterliche Zuwendung das Verhalten der Ratte später verändert hat. Das heißt, wenn Ratten in den ersten 8 Tagen ihrer Geburt nicht geliebt werden, und das machen Ratten über Lecken, also Licking. Wenn sie dann Non-Licking Rats sind, dann werden die danach aggressiver, neigen zu Übergewicht und sind bis zu dümmer. Und dass das nicht genetisch ist, kann man daran erkennen, dass wenn jetzt eine nicht geliebte Ratte ein Baby wiederbekommt, eine neue Ratte, dann wird es gelernt, auch diese Ratte nicht lieben. Mhm. Jetzt könnte man sagen, das ist in den Genen drin. Wenn man aber das neugeborene Rattenbaby zu einer liebenden Mutter gibt und auf einmal wird dieses nicht geliebte Rattenbaby geliebt, dann entwickelt sich ganz normal.
Toll.
Krass. Und vielleicht noch ein anderes einfaches Beispiel ist Raupe und Schmetterling. Genetisch ist die Raupe und der Schmetterling komplett identisch, aber die Raupe ist dick und kann fressen und der Schmetterling ist wunderschön und kann fliegen. Mhm. Und da werden einfach die Hässlich-Gene sozusagen ausgeschaltet in der Verpuppung und die Schön- und Fluggene werden angeschaltet und auf einmal fliegt das Ding. Mhm. Und das kann man sein Leben lang auch beeinflussen. Das ist ein bisschen Arbeit manchmal.
Schönes Bild. Gut. Ich versuche in meinem Podcast ja immer so ein bisschen auch Ratschläge meinen Interviewpartnern zu entlocken. Kannst du denn diese KPNI oder vielleicht auch andere Fortbildungen, die auch auf so einen ganzheitlichen Weg gehen, empfehlen? Also mir begegnet dieses KPNI oder auch in abgewandelten Formen immer wieder. Ich habe jetzt von Tom Fox gehört. Ich kenne die Immunsignatur von Dominik Suslik und Gerrit Käferstein. Die haben, glaube ich, fußen auch so ein bisschen darauf, glaube ich. Das nehmen sich ja viele zum Vorbild. Also kannst du da andere Fortbildungen empfehlen oder geht alles zurück auf KPNI und man sollte da keine KPNI-Fortbildung machen? Oder wie kann man sich auch in diesem Markt behaupten, dass man so Leuten so helfen kann?
Ja, also die KPNI, denke ich, ist noch was sehr Junges und Ausführliches tatsächlich. Der Tom Fox, den du ansprichst, der ist einer der Dozenten da auch unterwegs, der über Ernährungsphysiologie auch angefangen hat und das jetzt in Deutschland auch macht. Gerrit beispielsweise ist auch in der PNI-Fortbildung mittlerweile und nutzt das auch mit dabei. Da habe ich ihn auch schon mal getroffen. Wenn man einen gewissen Hang zu Sadismus hat, dann macht man die PNI, weil man muss sich das so vorstellen, dass das dreimal drei Jahre in Gänze geht, 18 Tage pro Jahr. Okay. Und dann ist ein Wochenende, das heißt dann Endokrinologie oder Neuroendokrinologie, um das Hormonsystem des Nervens. Und man erlebt in diesen drei Tagen so ungefähr 300 Folien, also sprich 300 Studien, die dann da so durchgerattert werden. Mhm. Und ab und zu mit biochemischen Erklärungen und so weiter, das ist schon wahnsinnig intensiv. Und da muss man Spaß dran haben. Vielen Kollegen, denen ich das erzähle, die sind da durchaus heiß drauf und sagen, boah, das ist ja mega interessant, das ist voll gut. Ja, aber es ist sehr intensiv und nur die wenigsten, die diese Ausbildung wirklich komplett machen, wenden es auch an als therapeutische Intervention. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil es doch so viel Wissen vereinbart. Aber letztlich, selbst wenn man sich in dem Bereich vielleicht nur um ein Jahr kümmert, und der Tom Fox bietet da auch andere Sachen an, die kleiner sind zum Beispiel, dann ist das schon dahingehend interessant, dass man einfach sein Denken so ein bisschen erweitert. Und dann nicht nur denkt, oh, die chronische Achillessehne ist, weil derjenige zu viel joggt und die falschen Schuhe anhat und sein Knie schief steht, sondern vielleicht liegt es ja tatsächlich auch an einer Entzündung im Magen-Darm-Trakt, im Mund und so weiter. Und dann kann der gar nicht gesund werden oder die Achillessehne gar nicht heilen. Und wenn wir es schaffen, das finde ich immer ganz wichtig, wenn wir es schaffen, unsere Denkbox so ein bisschen zu erweitern und auch mal anders zu denken, andere Ideen zu haben, dann ist das schon ganz, ganz wertvoll. Und da gibt es die PNI, da gibt es auch andere Ursachen, Therapeutika, da bieten Labore mittlerweile auch ganz viele Weiterbildungen an, wo man einfach sehr, sehr viel Informationen auch darüber erfährt.
Ja, vielleicht kannst du mir da noch ein, zwei Links zu Organisationen, die du empfehlen würdest, sagen. Kann ich die in die Podcast-Beschreibung mit reinschreiben?
Ja, machen wir gerne.
Okay, super. Gehen wir nochmal zurück zu deiner Eröffnung. Hm? Du hast so im Juli 21 diesen Jahres hast du einige Sachen bei Pulsch gekauft. Es waren viele Klassiker dabei, die man eigentlich in vielen Praxen oder Training- und Therapieeinrichtungen findet. Slingtrainer, Plyobox, Behandlungsliegen, ein Bosu, so die Classics. Aber du hast auch zwei Exoten bei uns gekauft, auf die ich kurz eingehen will. Der erste Exot, so in Anführungsstrichen, war ein Power Rack mit Plattform. Mhm. Da kann man auch den ein oder anderen Strongman drauf bedienen, aber das ist nicht so deine Kundschaft. Noch vor 10 Jahren oder so hätte man, glaube ich, keinen Power Rack in einer physiotherapeutischen Praxis gefunden. Und ich erlebe das so mit Pulsch die letzten 10 Jahre natürlich hautnah, dass Training und Therapie immer mehr zusammenwächst. Wie siehst du diese Entwicklung, dass da so ein Power Rack kein No-Go mehr ist für ein Physio? Was passiert da? Wie siehst du diese Entwicklung?
Ja, ein Power Rack in der Physio ist ein Must-Have in meinen Augen heutzutage. Eine Kollegin von mir sagt selbst, die ist eigentlich mit neurologischen Patienten unterwegs und die sagt immer, jede Frau ab 40 braucht eine Langhantelstange, soll sie sich zum 40. Geburtstag schenken lassen. Und das möchte ich absolut unterstützen. Wir brauchen Bewegung, wir brauchen Muskulatur, verlieren die im Alter durch den Alltag, durch wenig Bewegung. Und da bietet ein Langhantel und dann dementsprechend ein Power Rack natürlich eine gute Möglichkeit. Ich selbst wollte hier in meiner oder in unserer Praxis, muss ich besser sagen, wollte ich sowohl jung bis alt, sportlich oder höchst sportlich bis nicht mehr, kaum noch gehfähig in Anführungsstrichen bedienen. Und für die Höchstsportlichen braucht man einfach auch Last. Bin selbst habe ich eine Trainerlizenz im olympischen Gewichtheben bei Martin Zavier gemacht, schon vor einigen Jahren. Und das ist für mich das Basistraining. Das ist das, was man in den USA sieht, dass, wenn man da die Colleges und Universities auf Social Media verfolgt, dann ist das, was, egal welcher Sportler, egal wo er herkommt, selbst die Golfer sind an den Racks und trainieren da ordentlich. Und habe selbst von einem Patienten gehört, dass sein Sohn in den USA dort ist und was der für Kniebeugeleistungen hat, da kann man nur mit den Ohren schlackern und der schießt nur so einen kleinen Gummiball durch die Gegend da. Mhm. Und das ist ein Basistraining, das ist absolut notwendig. Und ich wollte immer auch der Trainierende sein, und Coachings bzw. Athletiktraining machen mit denen und nicht nur an der Bank stehen und kneten, was die Physios früher immer machen mussten. Deswegen auch das Studium in Sports Physiotherapy mit dem Schwerpunkt damals schon Trainingswissenschaft. Auch meine Masterthesis ging damals um eine Studie, eine kleine, die ich gemacht habe mit jugendlichen Nachwuchssportlern. Und da braucht man Ausstattung und dann braucht man die Möglichkeit, auch mal schwere Lasten fallen zu lassen. Weil wenn es in Grenzlasten geht, dann ist es nicht mehr immer alles safe und sicher und dann braucht man Sicherheit. Und da ist das, was ihr uns dahingestellt habt, perfekt nach den Wünschen, wie wir es haben wollten. Da gab es ja keinen Bauplan für, sondern wir haben uns letzten Endes besprochen, so könnte es aussehen. Mhm. Wir hatten ein paar Bilder bekommen und dann haben wir das gebaut. Oder habt ihr das gebaut?
Wie glaubst du, kamst du zu dieser Einsicht in der Physiotherapie, dass das jetzt heutzutage so ein bisschen dazugehört? Aber vor 10, 20 Jahren hat man das doch auch schon gewusst, ne? Dass das alles wichtig ist, der ganze Bewegungsapparat.
Ich glaube, die Physios nicht so sehr. Ja. Ich denke, durch die sportwissenschaftliche Forschung vor allen Dingen und den Einfluss auch von Muskulatur auf den Körper, nicht nur, dass es salopp Gelenke entlastet oder was weiß ich, sondern auch, dass es hormonellen Einfluss hat und das Sturzrisiko senkt und das kann man halt mit Theraband irgendwann nicht mehr machen. Mhm. Und dann bin ich sehr dankbar, dass die sportwissenschaftliche Forschung da auch in die Physiotherapie mit reinkommt. Und da haben wir auch einige physiotherapeutische Kollegen, die da sehr unterwegs sind und auch gut publizieren. Und letzten Endes bedienen sich sehr häufig auch sportwissenschaftlichen Erkenntnissen. Wie funktioniert Muskulatur? Wir wissen aus dem Anatomiebuch, wo sie ist. Das ist ein Fach, was ich auch unterrichte, ja, wie es aussieht. Aber wirklich, wie sie funktioniert und wie wir sie beeinflussen können und wie jetzt wirklich mal Training funktioniert. Ich denke da immer noch an, in der Physiotherapie haben wir KGG, Krankengymnastik am Gerät. Und ich sehe heute immer noch Kollegen und auch vor 10 Jahren noch, die setzen dann die Dame mit dem künstlichen Kniegelenk mit dem Körpergewicht von 120 Kilo auf die Beinpresse und machen 10 Wiederholungen bei 30 Kilo. Und dann habe ich damals schon gedacht, das kann ja nicht sein, dass die Dame, die 120 Kilo wiegt, 30 Kilo auf der Beinpresse 10-mal bewegt und dann ist fertig, weil die, wenn sie die Treppe geht, hat sie deutlich mehr Last. Und dann ist es mir auch schon mal passiert und das fand ich dann so als Eigenversuch immer ganz interessant, dass du dann den Trainingsplan weitermachst, weil wenn du auf 32 stellst, dann bläst die Backen auf und denkt, das ist ganz schön schwer und ob das das Knie aushält. Und dann redet man ihr gut zu und dann kann man froh sein, wenn das Gerät dann einen Zähler hat und bei 100 aufhört und dann hat die 100 mal 32 Kilo bewegt und sich während der ganzen Zeit mit ihr unterhalten. Und man denkt, ja, das hat jetzt mal außer Bewegung für das Knie nichts gebracht, also lass uns mal trainieren. Und auch da, wenn man Patienten und auch jugendliche Sportler, die da oft Ängste haben, immer noch aufklärt und sagt, warum man das Ganze macht, dann sind die bereit, das zu tun und dann sehen die einfach auch Erfolge. Deswegen ist es ganz notwendig, dass wir viel mehr trainingswissenschaftlich in der Physiotherapie denken.
Das zweite nicht alltägliche Produkt, was du bei uns gekauft hast, war ein elektrisches Eisbad. Avanto Pool heißt das. Wie setzt ihr das in der Therapie ein?
Ja, grundsätzlich ist es ein Gerät, was wir für Psychoneuroimmunologie sehr gut benutzen können, weil Kältetherapie, und zwar akute Kälte, ist ein Therapeutikum, um Stoffwechselprozesse anzuregen, um Menschen wieder beizubringen, dass sie frieren können und dürfen. Wir nutzen das aber auch klassisch physiotherapeutisch, wenn jetzt jemand postoperativ mit geschlossenen Wunden oder guten Pflastern ein dickes Knie hat und er es schafft, die Leiter hochzukommen, den reinstellen, anstatt einen Eispack drauf zu machen. Mhm. oder einfach eine Hand reinhält. Die Idee dahinter ist wirklich, anpassungsfähig wieder zu werden. Und da sind wir wieder beim Lifestyle, dann sind wir wieder bei der PNI, dass wir in der Normo-Welt leben. Wir haben immer unsere 20, 25 Grad Temperatur. Wenn uns zu kalt ist, dann ziehen wir eine Jacke an oder stellen hier die Fußbodenheizung hoch. Mhm. Und wenn uns zu warm ist, hat ja jeder mittlerweile ein Klimagerät. Und dass wir diese natürlichen Anpassungsvorgänge wie Erwärmen über Bewegung oder einfach Erwärmen über braunes Fettgewebe, dass wir das nicht mehr haben, das ist auch ein Grund für Unflexibilität und dann von Krankheit. Mhm. Und so wollen wir das auch therapeutisch einsetzen und Patienten einfach mal reinsetzen für 10 Minuten bei 10, 8, 12 Grad Wassertemperatur, ihnen gut zureden, eine Atemübung dabei geben. Und der schönste Effekt ist eigentlich, wie stolz die Patienten sind, wenn sie es geschafft haben, weil sie sich vorher nicht vorstellen können, wenn sie nur so den Finger reinhalten, denken, oh, das ist aber ganz schön kalt. Auf einmal sind sie drin, haben kurz Schnappatmung und nach 10 Minuten gehen sie raus und denken sich, boah, ich habe es geschafft, wie toll ist das denn? Und das Gefühl müssen wir einfach auch viel häufiger erleben.
Okay, danke. Christian, wir kommen nochmal zu einem ganz anderen Thema. Der Grund, warum ich hier bin, ist ja, ich wollte dich interviewen, aber nicht, weil du ein exzellenter Physiotherapeut bist oder weil du viel bei Pulch gekauft hast, sondern es kam so, dass wir bei der Montage deines Racks sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Da hast du mir im Gespräch oder im Verlauf des Gesprächs auch von der Marke Premium Cola und ihrem Gründer Uwe Lübbermann erzählt. Ich kannte den bis dahin noch nicht. Erzähl mal, was macht Uwe Lübbermann und was hat deine Praxis mit so einem Getränkehersteller zu tun?
Ja, was macht Uwe Lübbermann? Der hat das Premium-Kollektiv gegründet vor, ich glaube, mittlerweile 19 Jahren. Zu seiner Geschichte, er war begeisterter Afri-Cola-Trinker. Und dann hat diese Marke seine Rezeptur verändert und sie schmeckte anders. Und dann hat sich der Uwe Lübbermann bei der Marke beschwert und hat gesagt, sie haben die Rezeptur geändert, ohne ihn zu fragen. Und das ging ja nicht, weil er ist ja letzten Endes Mitinhaber, weil er Käufer ist. Und dann ging das wohl 2 Jahre hin und her. So ist immer die Geschichte, die er dazu erzählt. Und am Ende hat er dann gesagt, oh, dann machst du Getränke selbst. Und dann hat er sich die Rezeptur, die alte, das ist wohl relativ simpel, gekauft und hat angefangen, Getränke abzufüllen, hat aber null Ahnung von Getränke abfüllen gehabt und hat dann einfach die Leute, die davon Ahnung haben, mit ins Boot genommen und hat die gefragt. Hat dann einen Abfüller praktisch gleichberechtigt behandelt und gefragt, die Spediteure gleichberechtigt behandelt und gefragt, hat dann die Buchhaltung irgendwie angefangen und selbst die Kunden, die bei ihm kaufen, also du hast ja uns ja auch 2 Flaschen heute mitgebracht, mhm, und in dem Moment, wo wir die jetzt getrunken haben und wenn wir den Uwe dann einmal getroffen hätten, dann wären wir im Prinzip stimmberechtigt für die Firma. Mhm. Und dann können wir uns in einem Forum anmelden dort und haben letztlich genauso wie Uwe selbst, der das offiziell gegründet hat, dieselben Rechte wie er auch. Ein Vetorecht, wenn sie jetzt sagen, wir wollen irgendwas verändern, Preise verändern oder sonstiges, und dann könntest du, Marek, sagen, nee, will ich nicht. Und dann kommt das nicht zustande, weil die nach konsensdemokratischem Prinzip arbeiten und nur einstimmige Entscheidungen angenommen werden. Und dann habe ich mir gedacht, als ich da mal einen Zeitungsartikel erstmal gelesen habe, Ende letzten Jahres, glaube ich, war das, und ein paar YouTube-Videos über ihn geguckt habe, habe ich mir gedacht, das finde ich aber sehr, sehr spannend, weil so funktionieren, glaube ich, Menschen, dass wenn man ihnen Verantwortung gibt, dass sie die auch nicht so ausnutzen in den meisten Fällen. Der Uwe sagt selbst, nur 5%, ich glaube 5% der Menschen sind Idioten. Und 95% nicht. Und das ist ja ganz gut. Und ich habe selbst kennengelernt in meinen Anstellungen, dass sowas wie Transparenz ein großes Fremdwort war. Und eigentlich ist das in der Physiotherapie voll simpel, weil wir wissen, was die Krankenkasse bezahlt für eine Physiotherapie. Also kann man sich, wenn man das möchte, 1 und 1 zusammenrechnen und man weiß, was man erwirtschaftet und man hat so eine Idee vielleicht auch, was irgendwas kostet, aber auch nur Ideen. Und dann guckt man am Ende des Monats auf seinen Gehaltszettel und irgendwie ist die Physiotherapie immer unzufrieden, dass sie so wenig verdient. Und als ich angefangen habe, so ein paar Berechnungen zu machen für meine Selbstständigkeit, habe ich gemerkt, so schlimm ist es eigentlich ja nicht. Und ich wollte das von Anfang an allen meinen Mitgestaltern auch teilhaben lassen. Und wir haben auch ein kleines Forum gegründet, wo ich regelmäßig auch mal die Zahlen von unserer Praxis kundtue. Die können jederzeit auf unser Praxisbankkonto drauf gucken. Also ich muss es ihnen öffnen, weil das ist halt so ein bisschen der Nachteil. Es gibt einen, der nur einen Zugriff hat letzten Endes, aber dann können sie gucken, dann zeige ich ihnen, wie die Abgänge des Geldes sind, die Einfuhren des Geldes sind. Die wissen ganz genau jede Woche, wie viel wir erwirtschaften Und letzten Endes ist so ein Thema, dass wir gemeinsam bestimmen dann auch, was wir an Geld verdienen. Und ich da auch nur, wie alle anderen auch, gleichberechtigt bin. Mhm. Und das macht der Uwe eben auch, dass da Dinge gemeinsam besprochen werden und gemeinsam im Konsens entschieden werden. Und wenn es keinen Konsens gibt, dann gibt es keine Entscheidung.
Ja, also ich habe ja damals sofort angebissen, als du mir das gesagt hast. Ne? Du hast mir das Buch empfohlen von ihm. Das gibt es ja auch passend zu der Philosophie kostenlos als PDF zum Download. Werde ich dann auch den Link noch in die Podcast-Beschreibung geben. Ich bin auch total interessiert an so alternativen Führungsmodellen, konsensorientiert, partizipativ. Ich würde sogar so weit gehen, dass auch Pulsch so ein Unternehmen ist, eigentlich schon bei Accident, schon länger. Ja. Wir haben auch komplett offenes Bankkonto. Jeder weiß, was ist da drauf, was verdiene ich, was verdienen die Mitarbeiter. Jetzt ist es so, ich sage auch immer selber, ich bin kein Kapitalist, sondern Unternehmer. Mir macht es einfach Spaß, Dinge zum Laufen zu bekommen, sehen, wie ich mich entwickle, wie Mitarbeiter sich entwickeln, wie Prozesse funktionieren oder nicht funktionieren, wie kann man was anpassen. Das macht mir einfach auch super Spaß. Wir diskutieren auch alles. Ich tue keine Entscheidung selber treffen oder irgendwie über die Köpfe der anderen hinweg. Deshalb verstehe ich deinen Antrieb total gut. Also mein Ziel ist es auch immer, irgendwas zu schaffen, was Besonderes ist. Das habe ich bei dir auch gesehen. Nicht nur eine Kapitalmaschine, sondern irgendwas, was man auch vielleicht guten Gewissens hinterlassen kann oder jemand anders übergeben kann. Irgendwas, wo die Richtung stimmt, Menschen keine Marionetten sind.
Absolut.
Das finde ich super. Deshalb, also, wie gesagt, sofort angebissen, fand ich cool, was du machst. Dann gemeint, okay, den Mann will ich interviewen, um auch vielleicht von dir zu lernen. Weil letztendlich habe ich damit auch immer wieder, also man hat ja dann, das schafft ja auch wieder neue Probleme. Es gibt ja nicht nur Problemlösungen. Ich bin ja auch immer getriebener Unternehmer, ungeduldiger, selbstständiger, will Sachen pushen und Mitarbeiter haben dann vielleicht manchmal nicht den gleichen Antrieb wie ich. Und ich bin immer schon wieder beim Nächsten. Ne? Und deshalb erhoffe ich mir noch so ein paar Tipps von dir, wie ich da besser werden kann. Deshalb lass uns mal die Punkte durchgehen, die ihr auch auf der Website schön beschreibt, was ihr da anders macht.
Gerne.
Vielleicht kannst du mir so ein Praxisbeispiel geben aus eurem Alltag. Was sind vielleicht auch Schwierigkeiten?
Schwierigkeiten, die auftreffen, sind gar nicht. Also bisher hatten wir noch keine Schwierigkeiten unter uns Mitgestaltern, sagen wir mal so. Es ist eher so, dass man andere Dinge gewohnt ist. Jeder, der hier arbeitet und seine Arbeit zur Verfügung stellt, sage ich jetzt mal besser, kennt andere Unternehmen, nicht nur von sich selbst, wo er gearbeitet hat oder wo er schon selbst aktiv war, sondern auch von Eltern. Wir haben einen Kollegen beispielsweise, der Vater hat selbst eine Physiotherapiepraxis seit 30 Jahren. Und da läuft das, ich sag mal, wie sagt der Uwe auch so schön, unnormal. Ja, wir sind eigentlich das eigentliche normale Unternehmen, also ihr dann dementsprechend auch und die anderen machen es irgendwie unnormal. Es ist eher so, dass sie das noch lernen müssen, auch dass sie Entscheidungen treffen dürfen. Gerade vorhin hat mich eine Kollegin, die 20 Jahre lang schon woanders gearbeitet hat und für Terminvereinbarung, Abrechnung und sowas zuständig ist, gefragt, ob sie am Montag kurzfristig aufgrund eines wichtigen Termins mal für ein paar Stunden verschwinden dürfte. Und dann habe ich sie auch nur mit großen Augen angeguckt und nach dem Motto, ja, warum fragst du das denn? Es ist doch selbstverständlich, dass wenn du sagst, du musst gehen, dann musst du gehen. Mhm. Weil sie es einfach so nicht gewohnt ist. Mhm. Oder dass sie mal, wenn sie nichts zu tun hat, einfach nach Hause geht. Und dann sage ich, ja, geh doch, wenn du nichts zu tun hast, hast deine Arbeit gemacht, dann gibt es keinen Grund mehr für dich hier zu sein. Wenn du zu Hause bist, ist doch viel schöner. Mhm. Oder wahrscheinlich schöner. Ja, und das müssen die Mitangestellten oder Mitgestalter, finde ich viel besser, müssen die erst noch lernen. Mhm. Dass sie Entscheidungskompetenz haben zu jeder Frage. Und wir sehen das manchmal bei Patienten, dass die dann auch noch erstmal lernen müssen, dass wir schon Preise gewissermaßen festgelegt haben für bestimmte Behandlungen bei Privatpatienten und die vielleicht ein bisschen höher ist, aber wir haben gute Gründe dafür, weil wir vielleicht auch andere Extras geben können und was weiß ich nicht alles. Und die Patienten dann anfangen wollen zu diskutieren, das ist ja so, kann man da nicht was machen. Und dann wollen die immer alles zu mir, weil mein Name unter dem Bankkonto sozusagen steht. Und ich dann immer sage, ihr habt den Patienten behandelt, ihr seid für den verantwortlich, entscheidet das. Mhm. Und eure Entscheidung ist die richtige. Wenn ich was dagegen habe, werde ich das sagen. Ihr könnt mich gerne fragen, aber wenn ich nichts sage, dann ist das vollkommen okay und ihr habt die Entscheidung getroffen. Mhm. Wir fragen auch jugendliche Sportler, die bei uns sind und bei uns trainieren wollen. Da haben wir verschiedene Modelle, die wir ihnen anbieten. Und wenn die sagen, oh, ich hätte ganz gern 1:1 Training, zweimal die Woche oder einmal die Woche, dann ist unsere Frage, was bist du bereit, uns zu geben dafür, zu bezahlen? Da gibt es keinen festen Preis, sondern derjenige soll entscheiden, was ist fair und was ist leistbar. Nicht, was es ihm wert ist, weil meistens kommt dann die Antwort, das ist mir so viel wert, das kann ich ja gar nicht bezahlen. Das ist auch, geht auch nicht darum, sondern das, was leistbar für dich ist, ist für uns in Ordnung. Mhm.
Dir ist ja wichtig, du hast jetzt im Gespräch schon öfters gesagt, in unserer Praxis, du bezeichnest die Mitarbeiter als Mitgestalter. Trotzdem ist es ja so, dass du in gewisser Weise auch in einer exponierten Rolle irgendwie bist oder
leider,
vielleicht auch reingedrückt wirst, ohne es zu wollen, weil irgendwie muss es dann doch immer den Schiffskapitän scheinbar geben oder die Leute wollen es noch aus der Geschichte heraus.
Ja. Ich glaube, das ist es. Sie sind das so gewohnt. Sie sind das so gewohnt, dass andere auch Entscheidungen für sie treffen und ihnen die abnehmen. Und manchmal mache ich das auch, wenn es gewollt ist. Aber ich versuche schon, meine Kolleginnen und meinen Kollegen hier auch dahin zu treiben, einfach selbst Dinge in die Hand zu nehmen und zu entscheiden.
Ja.
Das ist ganz wichtig, weil dann haben sie die Verantwortung und sind auch, stehen mehr dahinter, sind motivierter und ich muss da gar nicht viel machen. Mhm. Und letzten Endes erarbeiten sie ja auch ihr eigenes Umfeld. Mhm. Ein Punkt, der da immer häufig kommt, ist auch vom Patienten, weil wir haben ja, hast du gesehen, vorhin einen relativ großen Fernseher, nicht nur zum Football gucken sonntags, sondern auch, um dem Patienten ein bisschen Informationen zu geben. Mhm. Da läuft so ein kleines Praxis-TV und da werden wir schon häufig angesprochen, ob das denn wirklich so sei, und ob das denn so funktioniert. Und wenn ich dann denen erzähle, dass es bei uns unbegrenzten Urlaub gibt, sie dann immer gleich sagen, ja, das wird ja brutalst ausgenutzt, dann sind die Leute ja 6 Monate im Jahr weg. Und dann denke ich mir immer, es gibt nur 5% Idioten. Mhm. Und es gibt ja auch Möglichkeiten, dass man sich trennt im Arbeitswesen. Das ist ja nichts Böses letzten Endes, wenn was nicht passt, passt was nicht. Und da muss ich immer sagen, nein, das funktioniert ganz gut und die Patienten lernen das auch kennen und merken, okay, das ist ein anderes Spirit, der hier weht.
Und wie geht's damit um? Wir haben im Vorgespräch gesprochen, was machst du eigentlich an Weihnachten, über die Feiertage? Hast du gesagt, ja, ich arbeite, die Kolleginnen und Kollegen möchten Urlaub haben. Ich möchte mal sagen, oldschool, so ist es halt als Chef, der muss dann den Kopf hinhalten. Wie gehst du so ein bisschen um mit dem Widerspruch? Einerseits deine Ideale, eigentlich jeder gleich viel Verantwortung. Man könnte jetzt sagen, du könntest verlangen als Chef, ich habe frei, ihr arbeitet. Wie tust du diesen inneren Konflikt bearbeiten, dass du immer wieder sagst, okay, aber ich will eigentlich das, aber so ist es halt.
Ich sag mal, letzten Endes entsteht da noch kein innerer Konflikt. Ich kann verstehen, dass da gerne dass sie frei haben möchten auch zwischen den Jahren. Eine Kollegin hat beispielsweise Geburtstag. Mhm. Und dann kann ich nur verstehen, dass die da auch frei haben möchte. Wir haben zum Beispiel von vornherein gesagt, dass der 24.12., der 31.12. auf jeden Fall dicht ist. Halben Tag Quatsch machen wir nicht, sondern da ist zu.
Ja.
Feiertage sind für uns da Feiertage. Und man sieht schon, dass wir ins Gespräch kommen. Und das ist jetzt das erste Mal, dass das so gelaufen ist. Und hat jeder vielleicht noch seine Wünsche gehabt. Aber wenn wir über das nächste Jahr schon sprechen, da hat ein Dialog stattgefunden. Mhm. Wann möchtest du in den Urlaub? Wann kann ich vielleicht frei machen? Ich habe hier eine Fortbildung. Ist es okay, wenn da auch noch jemand geht? Wie können wir das handhaben? Und in dem Moment, wo jeder hier auch weiß, was das bedeutet, wenn mal jemand nicht da ist und wir beispielsweise dann von einer Person weniger Patienten behandeln, dann denken sie drüber nach und verstehen, okay, das hat den und den Einfluss, den können wir uns aber leisten, wir machen das, die können wir uns nicht leisten. Und dann kommen sie gar nicht mit irgendwelchen unvorstellbaren Angeboten oder Fragen, sondern das ist schon gut vorbereitet. Das ist immer schon gut vorbereitet, dass wir über die Sommerferien das so beispielsweise regeln konnten, weil ich und meine Frau, die auch hier arbeitet, die Einzigen sind, die Kinder haben, dass wir als erstes gefragt wurden, wann möchtet ihr das machen? Wir bauen das für uns drumherum, weil wir viel freier sind. Und es kam dazu keinerlei Konflikt und alle sind tatsächlich da zufrieden. Mhm. Auch was Arbeitszeiten angeht, ich gebe die nicht vor, jeder arbeitet dann, wenn er arbeiten möchte. Mhm. Wir geben ein bestimmtes Stundenkontingent vor, wir machen die Arbeitszeiten dann so, danach werden die auch bezahlt, fix und fest, jeden Monat genau dasselbe. Egal, ob sie mehr oder weniger arbeiten, das nehmen wir letzten Endes nicht auf, sondern wir haben ein Fixgehalt. Auch wenn jemand im Urlaub ist, selbst wenn jemand einen ganzen Monat im Urlaub wäre, würde er sein Fixgehalt bekommen, wenn er dafür... Das ist das, was man sieht, ohne dass man sagen muss, dass sie im nächsten Monat dafür ein bisschen mehr machen und für Patient XY oder für Kunden XY auch nochmal 20, 30 Minuten länger brauchen und länger da bleiben, dann ist das überhaupt kein Problem. Und jetzt ist eine Kollegin, die ist jetzt gestern, war sie schon im Urlaub, die kommt dieses Jahr gar nicht mehr. Und ich habe dann so mit ihr geredet und habe gesagt, ja, du kommst ja dieses Jahr nicht mehr, schon mal schöne Weihnachten, aber wir telefonieren an deinem Geburtstag noch und sowas alles. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe zu meinem Freund schon gesagt, ich kann das gar nicht, da 3 Wochen nicht hingehen. Hm. Weil sie einfach sagt, es ist es ist für mich nicht wie Arbeit. Sie kommt da gerne her. Sie ist jetzt seit einem halben Jahr auch hier, ist von Anfang an mitgegangen und hat noch keinen Tag bereut. Es war eher so, dass ich, als sie erkältet war, eine Krankheit hatte, ihr gesagt hat, du kommst morgen bitte nicht. Und sie ein schlechtes Gewissen hatte und sagte, ja, wieso denn nicht? Und ich so, weil es dir nicht gut geht und ich möchte nicht, dass es dir nicht gut geht und du musst dich zu Hause auskurieren. Mhm. Und das alte Muster da war, ich muss ja immer arbeiten, weil sie sonst anscheinend immer gedrückt wurde und das ist nicht notwendig. Das ist nicht notwendig, sondern wir wollen wirklich, dass es den Menschen hier gut geht, sowohl den Patienten als auch den Mitarbeitenden, im besten Fall auch den Nachbarn, weil mit denen müssen wir mitwirken. Und wenn alle da zufrieden sind und glücklich sind, dann ist das ein Arbeiten, dann ist, wo ich hinkomme und sage, da komme ich gern hin und das macht mir Spaß. Mhm.
Ja, also dieses, man sagt ja neudeutsch dazu Stakeholder-Prinzip, das versuchen wir bei Bulge auch umzusetzen, dass wir jedem mit der gleichen Wertschätzung entgegentreten, dem Lieferanten, dem Speditionsfahrer, aber auch dem nächsten Kunden, der vielleicht bei uns 50.000 Euro lässt. Wir haben einfach die gleiche Wertschätzung verdient und letztendlich befruchtet das eine immer das andere und das Gesamtsystem profitiert.
Das sehe ich auch so. Und ich finde auch die Patienten toll. Ich habe einen Patienten, der hat ein größeres, mittelständiges Unternehmen, Millionen Umsätze und mit dem rede ich auch darüber ganz offen und der macht das seit 35 Jahren anders und denkt sich auch so manchmal, glaube ich, mittlerweile, oh ja, ganz interessant, diese Herangehensweise. Und der schüttelt immer nur im Kopf, dass eine Kollegin beispielsweise auch jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt und wieder zurück, egal wie das Wetter ist und kein Auto hat und einen ganz anderen Lebenswandel hat, aber der auch funktioniert und für sie glücklich macht. Also diese Gespräche sind eigentlich auch die, die sehr wertvoll sind und ich glaube auch physiotherapeutisch dann wieder einen Sinn haben. Denn wenn Menschen auch anfangen, wieder mal ihr eigenes Sein zu hinterfragen und einfach mal ihr Leben so ein bisschen zu überdenken, in allen Bereichen, dann ist das nur wertvoll für Gesundheit.
Mhm. Du sprichst, also was diese Firmenphilosophie angeht, von 5 Strukturen auf deiner Website. Du sagst Vertrauen, Konsensdemokratie, Zeiteinteilung, Einheitslohn, also bedarfsorientierter Einheitslohn und Transparenz. Mhm. Das ist jetzt schon ein paar Punkte angesprochen. Beim Punkt Vertrauen geht es darum, Verzicht auf unnötiges Vertragswerk. Mhm. Ich habe das bei dem Lübbermann auch gelesen, der verzichtet zum Beispiel bei Lieferanten auf Lieferverträge, weil er sagt, was ist das für eine Welt, wo man die Dinge einfach nur weitermacht, weil man mit dem anderen einen Vertrag hat. Es muss trotzdem, muss ja eigentlich immer auf beiden Seiten passen und dann braucht man keinen Vertrag, weil es beide einfach den Wunsch haben, dass es weiterläuft. Wo macht sich das bei dir? Oder wo zeigt sich das bei dir? Wo verzichtet ihr auf unnötiges Vertragswerk?
Wir haben keine schriftlichen Arbeitsverträge mit den Mitgestaltern hier, sondern wir haben das im Prinzip alles mündlich vereinbart. Und das ist dann immer die Frage, ist das überhaupt machbar und darf man das? Und letzten Endes, aus Rechtslage ist das okay. Man muss nur die Kenndaten letzten Endes niederlegen. Und sobald man sich an alle möglichen gesetzlichen Bestimmungen hält, weil es gibt gesetzliche Kündigungsfristen und es gibt gesetzliche Urlaubszeiten, die man einhalten muss, ist alles wunderbar und safe. Aber dass da irgendwelche Verschwiegenheitserklärungen drin sind oder mein letzter Arbeitsvertrag über eine einfache physiotherapeutische Stelle hatte, glaube ich, 5 Seiten, wo für mich klar war, eigentlich alles davon ist logisch. Und die bieten letzten Endes mir auch ein großes Vertrauen, dass sie jeden Monat ihr Gehalt rechtzeitig auf dem Bankkonto haben, weil ich das einfach überweise. Das ist so dann halt mein Job. Und ein schöner Spruch, den man auch in dem YouTube-Video mit Uwe Lübermann hört, ist, ein Vertrag braucht man nur, wenn man sich nicht verträgt. Mhm. Und ich glaube, da ist ganz, ganz viel dran. Wir müssen natürlich ein paar Verträge leider Gottes in irgendeiner Form machen, mit Patienten, Behandlungsvereinbarungen nennen wir das dann, oder Datenschutzzeug, das wir in irgendeiner Form machen müssen. Mhm. Oder ich musste auch für mein Bankkonto unterschreiben. Oder ich glaube, bei euch musste ich auch die Auftragsbestätigung unterschreiben, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn ihr das wollt, mache ich das gerne. Aber es ist ja auch komplett verständlich, dass es das gibt. Aber beispielsweise mit unseren Mitgestaltern haben wir keine Arbeitsverträge.
Mhm. Thema Einheitslohn. Mhm. Das ist, denke ich, auch sehr interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist ja, wie sagt man, mit Sprengkraft, das Thema.
Das ist eine absolute Sprengkraft, ja.
Wie geht ihr da vor? Also wir hatten das war zu Anfang von Pulsch auch mal eine Vision von mir. Da hatte ich noch nicht von Lübbermann gehört. Aber muss offen sagen, es ist irgendwann gescheitert und verlaufen. Also es war, wenn wir Kommissionierer, also Verpacker haben zum Beispiel, die vielleicht keinen Abschluss haben mit jemandem, der studiert hat, 15 Jahre in seine Ausbildung investiert hat. Mir haben dann einfach irgendwann auch die Argumente gefehlt. Mhm. Ja, und das bedarfsorientiert, der Zusatz, der ist ja so ein bisschen entschärfend. Ja, das heißt, man kann Anpassungen machen, man schaut sich die Lebensumstände des Menschen an und bespricht es. Das entschärft so ein bisschen, aber ja, erzähl mal, wie macht ihr das?
Angefangen haben wir jetzt erstmal mit beispielsweise 17,50 Euro Grundlohn. Und dann haben wir es jetzt für dieses Jahr noch so gemacht, dass wir tatsächlich auch noch fortbildungsorientiert was dazugegeben haben. Also wir haben hier eine Lohnspanne von 17,50 bis, glaube ich, 20,50. Und das Bedarfsorientierte aber auch schon drin steckte, denn der einzige Bedarf, den man eigentlich hat, sind, wenn man selbst eine Behinderung hat, dann ist das Leben teurer. Wenn man Kinder hat, die Kinder sind teuer. Und wenn man Enkelkinder hat und die regelmäßig bei sich zu Hause hat, die sind auch teuer. Und das sind eigentlich die drei Gründe, die im nächsten Jahr, ab Januar dann übrig bleiben und den Lohn verändern. Das heißt, da gehen wir dann wirklich zu einem Einheitslohn über. Den werde ich aber noch vorschlagen und den müssen wir dann gemeinsam entscheiden, ob dieser Einheitslohn mein Vorschlag so zutrifft und auch die bedarfsorientierten Zuschläge. Denn letzten Endes braucht, das Gespräch hatte ich gerade gestern mit dem Unternehmer, von dem ich gerade erzählt habe, der mir auch sagte, wenn er sich ein Brötchen kauft, ist das genauso teuer wie meins. Und dann sage ich, ja, so ist es, da haben Sie recht. Und genauso, wenn ich mir ein T-Shirt kaufe, kann ich mir entscheiden, welches T-Shirt ich haben möchte. Das teure oder es gibt auch das einfachere, etwas günstigere. Aber letzten Endes ist das Leben für alle erstmal gleich teuer. Natürlich kann ich Entscheidungen treffen, ob ich einen großen Sportwagen fahren möchte, der wahrscheinlich ein bisschen mehr Benzin schluckt. Oder ob ich mit dem Fahrrad wie die Kollegin zur Arbeit fahren möchte. Nur wenn das unsere Denke und auch die von Uwe Lübbermann dann, jeder braucht so viel Geld, wie er zum Leben braucht oder gegebenenfalls für seinen eigenen Luxus. Aber ob der notwendig ist, ist jetzt die Frage. Und da unterstelle ich jetzt einfach mal, dass der in den meisten Fällen wirklich nicht notwendig ist. Und auch hier meine Mitgestalter geben durchaus Geld aus für Essen zum Beispiel. Also wir sind alle mindestens Bio unterwegs. Und das ist per se schon mal ein bisschen teurer. Auf jeden Fall wohnen auch nicht alle hier im Ort, so luxuriös wie ich, dass ich 200 Meter zu Fuß hinlaufe, sondern muss mit dem Auto hinfahren. Das kostet natürlich auch Geld. Aber sie merken, dass eine gewisse Summe einfach notwendig ist und mehr braucht man auch nicht. Und ich sehe jeden, egal ob es jetzt ein Therapeut ist, ob es die Dame ist, die die Termine vergibt oder selbst eine Putzkraft, alle als gleich wichtig, wie du es auch schon sagst. Denn am Ende kann es auf jeden zurückfallen. Wenn ich jetzt mal so ein Beispiel aus der unnormalen Wirtschaft nehme und mir ein Auto kaufen möchte, was vielleicht demnächst möglicherweise ansteht, wenn ich meine Frau nicht überzeugt kriege, dass wir keins brauchen, dann gehe ich zu einem Autohändler meines vielleicht Vertrauens und werde dem mein Auto abkaufen und der kriegt ein gewisses Gehalt, dieser Mann wahrscheinlich auch. Und am Ende bin ich mit dem Auto nicht zufrieden und dann sage ich, die Marke ist blöd und da ist der Autohändler dafür verantwortlich. Und dann wird der dafür belangt, der kriegt auch die Konsequenz, der arme Schlucker, aber der vielleicht die wegweisenden Entscheidungen für diese Automarke getroffen hat, der Vorstandsvorsitzende dieses Konzerns mit einem Millionengehalt, den interessiert es relativ wenig, dass da jetzt der letzte Autohändler praktisch seinen Job verliert oder weniger Autos verkauft. Und da sehe ich einfach die Wichtigkeit gleich. Und das ist der Spediteur, ist genauso wichtig bei euch, dass der freundlich rüberkommt, weil wenn ihr unfreundliche Spediteure hättet und dieses Zeug hier einfach nur hinschmeißen und ich sage, dann sage ich gleich, Pulsch ist ja das Letzte. Das kann man überhaupt nicht mehr gebrauchen. Das fällt auf dich zurück, hat mit dir aber gar nichts zu tun. Und da ist eine absolute Gleichwertigkeit eigentlich da. Jeder ist in diesem Prozess total wichtig und gleich wichtig. Und wenn jetzt jemand toll fortgebildet ist und ich habe ja viele Kollegen, mit denen ich darüber rede, auch auf Fortbildung, und die sagen dann, ja, ich habe diese Fortbildung und diese und diese und diese und diese und diese. Was verdiene ich bei dir? Und dann sage ich das, was der Berufsanfänger auch kriegt. Und dann gucken die mich groß an und dann fragen, wieso? Und dann sage ich, naja, wenn ich einen Berufsanfänger bekomme und der vielleicht aber ein total netter Typ ist, dann hat er einen deutlich größeren Mehrwert für das Gesamtunternehmen als du, weil du redest eine Stunde nichts mit dem Patienten. Und der sorgt dafür, dass er vielleicht der Patientin nicht so perfekt ins kleinste Detail geholfen hat, wie du es könntest mit deinem ganzen Wissen. Aber der war nett und das erzählt derjenige, der behandelt wurde oder diejenige, die behandelt wurde, der Oma, dem Opa, dem Sportverein. Und dann ist der Berufsanfänger viel mehr wert und warum soll der dann weniger verdienen? Und da ich das nicht messen kann, ist es für mich ganz klar, wir brauchen das, was wir zum Leben brauchen, einen gewissen Lohn. Und wenn das Leben teurer ist, durch zum Beispiel Kinder, dann gibt es ein bisschen mehr.
Mhm. Schöne Schilderung, dankeschön. Gehen wir nochmal ganz zurück zu deinen Gründungswochen, als du die Praxis gegründet hast. Ich erinnere mich noch, ich hatte das Gefühl, du warst extrem, nein, ich hatte nicht das Gefühl, ich glaube, es war auch so, du warst extrem unter Spannung, du hattest Zeitdruck. Ich wäre mehr unter Spannung gewesen als du. Es ging irgendwie alle möglichen Sachen schief. Du wolltest ja eigentlich das Rack in Eigenleistung aufbauen. Dann hast du uns doch gebucht zum Aufbauen, weil du an Krücken gegangen bist. Dann hat der Bodenleger Mist gebaut und dir hat der Eröffnungstermin im Nacken gesessen. Du bist extrem ruhig geblieben. Von dir gab es nie irgendwie ein böses Wort oder jetzt macht mal hin oder so. Vielen Dank dafür. Habe ich auch schon anders erlebt.
Das war das Vertrauen.
Ja. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also mit welchem, was hast du so für ein Mindset-System oder wie tust du dich selber fortbilden oder machst du Yoga oder sonst irgendwas? Oder wie schaffst du es, dass du da so ruhig geblieben bist? Die zweite Frage zu der Gründungsphase. Was hast du in der Phase gelernt? Was können vielleicht Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen? Deswegen machen wir das ja. Was waren die Lessons learned aus der Gründungsphase? Was würdest du heute anders machen? Was würdest du wieder genauso machen? Also zuerst mal erste Frage. Wie gestaltest du dein Mindset, dass du auf Linie bleibst?
Ja, letzten Endes, ich glaube, in dem Zuge war es sehr wichtig, dass ich ein paar Eisbäder im Sommer genommen habe, die mich gesettet haben, weil dann ist man nur mit der Kälte und sich beschäftigt und kann über viele Sachen nicht nachdenken. Das holt einen ungemein runter. Letzten Endes, Probleme sind da, um sie zu lösen. Und wenn man bereit ist zu geben und ich immer sicherstelle, dass ich meine Rechnung beispielsweise sehr schnell bezahle und sehr, sehr zeitig bezahle, wenn ich es auf dem Tisch habe, dann kriegt man auch dementsprechend die Leistung zurück. Und auch da habe ich einfach Vertrauen gehabt, dass das funktioniert und dass ich so ganz ruhig geblieben bin. Also ich hatte schon tatsächlich in ein paar Phasen schlaflose Nächte, das muss man schon zugeben. Gerade dann, wenn es an den Tagen heißt, ja, der Boden kann nicht gelegt werden, der neue kommt in 6 Wochen, wo es heißt, das ist keine Option, weil in 3 machen wir auf. Ja, vielleicht war es so ein bisschen Raumschiff-Enterprise-Modell, ja. Scotty, wir haben nur 3 Stunden, okay, ich mach's in 2. Vielleicht war es das. Ja, aber ich muss mir überlegen, was bringt es jetzt auszuflippen und cholerisch zu werden? Davon ist Boden nicht schneller da, davon arbeitet der Handwerker nicht schneller. Man kann ihnen nur freundlich gegenübertreten und sie darum bitten und ihnen danken dafür, dass sie jetzt doch ihre Arbeit tun, weil die waren genauso unzufrieden damit wie ich auch. Der Schreiner, der die Sachen schon fertig hatte Anfang Juli und mich schon im Anfang Juni angerufen hat, ob er jetzt kommen könnte, und ich sagte, nein, Juli. Ach so. Und er dann im Prinzip darauf wartet und ich ihm dann sagen musste, es dauert noch 3 Wochen, und die dann mit 5 Leuten gekommen sind und das in 4 Stunden alles aufgebaut haben. Und ich einfach großartige Hilfe von Freunden hatte, die mir alles hier in 3 Tagen hingestellt haben, weil ich selbst ja, wie du gesagt hast, nicht konnte und mir den Fuß vorher gebrochen hatte, den Mittelfuß. Und das schon anders haben wollte. Aber letztlich müssen wir müssen ganz viel lernen, einfach auch mal hinzunehmen und zu akzeptieren. Und die Dinge, die wir ändern können, auch versuchen aktiv anzugehen und uns nicht einfach nur drüber beschweren. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um Dinge, die immer schief gehen. In Gründungen gehen hundertprozentig immer Dinge schief. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas glatt läuft. In allen möglichen Punkten, in der Schullaufbahn, wo auch immer, geht immer was schief. Man muss einfach lernen zu akzeptieren und es beim nächsten Mal versuchen, einfach, ist jetzt einfach gesagt, aber besser oder anders zu machen. Vielleicht noch nicht mal besser, sondern nur anders zu machen und sein Ding rauszunehmen. Und was ich rausgenommen habe aus dieser ganzen Gründungsphase war, dass ich mir eigentlich gar nicht so viel vorwerfen kann, muss ich sagen. Vieles von dem, was dann so passiert ist, konnte ich tatsächlich nicht wirklich beeinflussen, was so den Bau anging. Ich hatte in einigen Punkten wirklich richtig viel Glück. Ich hatte super viel Glück, dass hier auf eine Fläche, die 5 oder 10 Jahre leer stand, auf einmal ein Häuschen gebaut wurde, mit einer großen Praxisfläche. Wunderbar, dass ich einen tollen Architekten hatte, der mir das so hingestellt hat, wie es wollte, weil er, glaube ich, auch erkannt hat, dass es ein interessantes Projekt ist. Aus dem Grund, warum du jetzt hier auch bist, das hat er anscheinend auch gesehen. Und dass ich jetzt einen Vermieter habe, also auch einer von diesen 2 Architekten, die das gebaut haben, ist mein Vermieter, die da auch Feuer und Flamme für sind und gesagt haben, okay, das trauen wir dem zu, dem geben wir den Zuschlag, dem machen wir das. Und dass ich glaube, ganz gut vorbereitet war. Weil wenn du mal schauen würdest, wann die ersten E-Mails zu dir kamen, das war auf jeden Fall noch Mitte letzten Jahres, wo ich gesagt habe, das und das würde ich gern haben, weil ich ganz früh angefangen habe zu kalkulieren und zu rechnen.
Stimmt, ja.
Auch sehr, sehr früh in Bankgesprächen war und mit vielen Kalkulationen da vorgegangen bin, weil das macht mir einfach auch Spaß, so ein bisschen Zahlenwerk. Und auch der Bankarbeiter gesagt hat, das ist schon ganz gut vorbereitet. Und ich nie wusste, ob das so stimmte, aber immer die Rückmeldung bekommen hat, ja, du bist auf dem richtigen Weg, das sind die Zahlen, mit denen wir auch hantieren als Bank. Und das bestärkt einen. Und dann habe ich einfach auch mich quergelesen. Ich habe Lübbermann gelesen, habe mich über den informiert, was für Möglichkeiten es gibt, habe versucht zu schauen, was gibt es noch für alternative Methoden, wie arbeiten andere große Unternehmen, wie willst es eigentlich gar nicht machen und auch zurückbesonnen, was hat dir, also mir selbst als Angestellter damals überhaupt nicht gefallen? Okay, super. Und was fand ich super und was wollte ich noch auf die Spitze treiben? Ich hatte eine großartige Schulleiterin in einer Schule, die für ihre Mitarbeiter alles möglich gemacht hat. Wenn man gesagt hat, ah, nächste Woche, Mittwoch kann ich nicht und es war Freitag, weil das und das. Dann hat die gesagt, ja, kein Problem, ich schmeiß den Stundenplan komplett um, wir schaffen das schon. Und das imponiert mir heute noch, das fand ich großartig, dass das, und ich habe das auch immer versucht zurückzugeben mit, wenn ich gefragt wurde, wen kannst du da noch was machen? Ja, mache ich. Das ist kein Problem. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Und man muss aber auch erstmal anfangen zu geben. Und eins ganz Wichtiges ist Vertrauen. Und ich denke, ein Punkt ist auch zu Vertrauen zu dem, was man selbst macht. Viele sagen zu mir, das ist ja ein unendliches Risiko, was du da aufnimmst. Und ich sage, es ist überhaupt kein Risiko. Keinen Arbeitsvertrag zu haben mit meinen Mitgestaltern ist kein Risiko. Den unbegrenzten Urlaub zu geben, wenn sie es bräuchten, ist kein Risiko. Weil ich schaffe letzten Endes für die ein Arbeitsumfeld, wo sie gern hinkommen. Und ich habe das Ziel früher gehabt, und eigentlich habe ich es immer noch, ja, muss ich sagen, dass ich der letzte Arbeitsstandort von meinen Mitgestaltern bin. Dass es keinen Grund gibt, für die wegzugehen. Und das ist nicht nur Kohle. Das ist ein Teil. Aber wenn die Kohle ausreicht, dann sind es alle anderen. Dann sind es, was weiß ich über das Unternehmen? Wie kann ich mich selbst entwickeln? Wir haben alle Fortbildungen, die Sie jetzt schon gemacht haben, im letzten halben Jahr alle von der Praxis übernommen. Haben wir bezahlt, ohne dass wir einen Vertrag machen müssen, wie lange sind die gebunden? Weil ich habe vom ersten Tag einen Vorteil davon. Und ich gebe denen ein Vertrauen zurück und ich bringe die selbst in eine Position, wo sie sagen, ich muss vieles dafür tun, dass der Laden läuft, dann habe ich kein Risiko mehr. Weil wenn der Laden nicht läuft und ich muss zumachen, als der, der jetzt vorne steht, offiziell oder unter dem Bankkonto drunter steht, dann verlieren die den geilsten Job der Welt. Und das ist für die ein Riesenrisiko. Also ist das für mich total gleichwertig und gebe ganz viel Risiko ab. Und da muss man sich selbst vertrauen, mit einer Idee dran gehen, Begeisterung haben, das ist, was jeder sagt, und einfach ja, auch das Ganze sehr menschlich sehen. Dann kann nicht viel schief gehen. Zumindest nicht in der Physiotherapie und ich glaube auch nicht in der Trainingstherapie.
Okay, gut. Ja, danke. Ich glaube, wir sind am Ende. Super, vielen Dank für die Einblicke, für deine offenen Worte.
Ich bedanke mich auch und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was beibringen.
Ja, ich hab viel gelernt. Ich werde es mir nochmal anhören. Ja, fast eine Stunde.
Wow.
Wir sind unser längster Podcast bis jetzt. Ja, euch Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich denke, ihr konntet bestimmt was mitnehmen. War sehr, sehr interessant. Ich bin super happy, dass ich hier den Christian besucht habe. Ja, Christian, ich würde sagen, wir stoßen jetzt nochmal kurz an mit unserer Premium-Cola.
Ah, da freue ich mich schon drauf.
Ohne Etikett, ohne Logo. Premium-Cola.
Absolut.
Alles klar. Prost.
Wunderbar, vielen Dank.
Tschüss, Dankeschön.
Ciao.